Jetzt. Der Sonntagmorgen auf Radio Inn.
Kirche, Kultur, Soziales.
Mit der Sendung Radio K1.
Ein Programm des Bistums Eichstätt.
Hier ist Bernhard Löhlein.
Und damit herzlich willkommen zu 3 Stunden Kirchenradio am Palmsonntag. Mit dem heutigen Tag beginnt die sogenannte Karwoche. Das hat nichts mit Autos zu tun. Kara ist ein altes deutsches Wort für Trauer. Die Christen trauern mit Jesus, der vor über 2000 Jahren viel leiden musste und für seine Überzeugung in den Tod ging. Umso größer dann die Freude an Ostern. Liegt alles dicht beieinander, dann werden wir einiges darüber hören. Tierisch geht's auch zu, denn wir begleiten nach einer Sendung so in einer halben Stunde 2 Esel auf ihrem Weg durch das Stadtgebiet in Ingolstadt. Was kann ich als Einzelner schon tun? So ein Satz, den höre ich immer wieder, egal um was es geht. Die großen Probleme der Welt, die sollen die da oben lösen, da kann ich nichts machen. Die ökumenische Aktion Klimafasten sieht das anders. Da sind wir inzwischen in der 6. Woche der Fastenzeit angekommen und da heißt das Motto lokales Handeln. Bedeutet so viel wie, hier vor Ort ist vieles möglich. Die Zerstörung unserer Schöpfung, die hat zwar globale Folgen, doch immer findet diese dort statt, wo Menschen leben, produzieren und konsumieren. Wir alle sind aufgerufen, ganz im Kleinen die Weichen für eine lebenswerte Zukunft zu stellen. Einige Beispiele von Silke Bartel von der Evangelischen Kirche.
Sie drückt mir ihre Tochter in die Hand, kramt eine Hundekottüte heraus und beginnt ganz vorsichtig, die Scherben auf dem Gehweg aufzusammeln. Mitten auf dem Weg zur Schule hat jemand seine Bierflasche zerschlagen. Die Scherben können wir doch nicht so liegen lassen, sagt sie. Es ist dunkel, wir fahren auf der Landstraße, auf weiter Flur niemand. Auf einmal eine tote Katze mitten vor uns auf der Straße. Er fährt ran, nimmt eine alte Plastiktüte und zieht die tote Katze in die Böschung am Fahrbahnrand. Wir können die Katze doch nicht so liegen lassen und alle fahren drüber, das arme Tier, sagt er. Ich stehe auf dem Marktplatz vor dem Bäckerwagen. Ein alter Herr steht auch da, völlig verloren, verwirrt guckt er sich um. Eine resolute Frau, so zwischen 50, 60 Jahren, geht auf ihn zu, fragt ihn, ob er sich verlaufen habe. Er kramt einen Zettel hervor. »Darf ich Sie nach Hause begleiten?«, fragt die Frau. Jesus erzählt eine Geschichte. Da liegt ein von Räubern zusammengeschlagener Mann am Straßenrand und alle laufen vorbei, Priester und Pfarrer, alle wichtigen, hochherrschaftlichen Menschen, alle. Bis auf so einen Ausländer mit so einer komischen Religion, der sieht den verletzten Mann und kümmert sich um ihn. Jesus fragt, was meinst du, wer von denen ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Sie antworten ihm, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Ja, sagt Jesus, dann geht und macht es ebenso.
Genau, handeln wieder. Barmherzige Samariter. Ich denke, im Kleinen ist da vieles möglich, was dann auch große Folgen haben wird. Man muss es nur wollen. Oder sich informieren, zum Beispiel unter klimafasten.de. Und das war die letzte Folge mit Tipps für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit in der Fastenzeit.
Klimafasten, so viel du brauchst. Eine Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
Heute also beginnt die Karwoche und für viele ist sie ein guter Anlass, die Gottesdienste zu besuchen. Die Liturgie der katholischen Kirche ist in dieser Woche stark geprägt von großer Symbolik. Da ist die Prozession heute am Palmsonntag, dann die Fußwaschung am Gründonnerstag oder die große Stille am Karfreitag. Doch was steckt dahinter? Marie-Bernadette Hügel informiert.
Der Palmsonntag als erster Tag der Karwoche erinnert an den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem. Als Jesus auf einem Esel in die Stadt ritt, jubelten die Menschen ihm zu. Auch heute noch wird der Palmsonntag in diesem Gedenken feierlich begangen. Zu Beginn vieler Gottesdienste werden an diesem Tag die Zweige gesegnet, die dann nach altem Brauch das Kreuz schmücken. Danach folgt die festliche Palmprozession. Dabei singen die Gläubigen wie damals den Jubelruf Hosanna. Während der anschließenden Messe wird der Bericht vom Leiden und Sterben Jesu vorgetragen. So ist es auf der einen Seite ein Tag der Freude, ein Tag, an dem die Christen Jesus als König verehren. Auf der anderen Seite ein Tag, der untrennbar mit der Karwoche verbunden ist, mit dem Leiden und Sterben Jesu. Der Gottesdienst am Gründonnerstag wird feierlich gestaltet. Im Zentrum die traditionelle Fußwaschung. Ihnen wäscht der Priester die Füße, so wie Jesus es beim letzten Abendmahl getan hat, als Zeichen der Demut und des Dienstes am Nächsten. Es wird auch daran gedacht, dass Jesus beim letzten Abendmahl das Sakrament der Eucharistie und des Priestertums eingesetzt hat. Karfreitag ist der Todestag Jesu und wird daher auch stiller oder hoher Freitag genannt. Die Feier vom Leiden und Sterben Christi fängt allerorts um 15 Uhr an, zur überlieferten Sterbestunde Jesu. Der Gottesdienst beginnt nach schweigendem Einzug mit einem stillen Gebet. Währenddessen legen sich die Priester als Zeichen der Demut auf den Boden nieder. Die Liturgie besteht aus drei festen Teilen: dem Wortgottesdienst, der Erhebung und Verehrung des Heiligen Kreuzes und zuletzt einer schlichten Kommunionfeier. Der Karfreitag steht im Zeichen des Leidens und des Kreuzes. Die Kirchen bleiben an diesem Tag überall ungeschmückt. Der Altartisch ist leer, die Glocken schweigen. Dem Karfreitag folgt Karsamstag, ein Tag der Stille. Jesus ist tot und begraben. Es herrscht Trauer. Doch dann, am Ostersonntag, wird die Zeit des Leidens enden. Mit der Auferstehung des Gekreuzigten beginnt die Hoffnung der Christen auf das ewige Leben.
Ja, und da wären wir beim Höhepunkt angelangt. Für Christen ist Ostern das größte Fest im Kirchenjahr. Und ich finde, ein besonderes Erlebnis dabei ist die Atmosphäre in der Osternacht, die ihr in allen katholischen Pfarreien mitfeiern könnt, wenn die dunkle Kirche nur von einem Kerzenmeer erleuchtet wird. Sollte man unbedingt mal erlebt haben. Das war schon sehr ungewöhnlich, was da gestern Nachmittag in den Ingolstädter Stadtteilen Hunszell und Haunwöhr abging. Mit zwei Eseln ist ein Team der Pfarrei Herz Jesu durch die Straßen gezogen. Man hat Halt gemacht an verschiedenen Orten, Spielplatz oder Supermarkt, und somit Werbung gemacht für die Angebote der Pfarrei während der Karwoche. Ein Werbegag oder eine klasse Idee, um zu zeigen, Kirche geht ungewöhnliche Wege. Ich bin gestern ein Stück mitgegangen.
Das Wetter zeigt sich zwar nicht unbedingt von seiner freundlichsten Seite, aber trotzdem, die Esel sind jetzt im Spielplatz von Haunwöhr angekommen. Familie Gatzen hat sie schon sehnsüchtig erwartet. Wie finden Sie die Aktion?
Ich finde es wirklich toll, dass die Pfarrei so eine Aktion macht. Einen Tag vor Palmsonntag, das so den Kindern noch mal näher zu bringen, den Einzug nach Jerusalem von Jesus, ist ja doch eher schwer zu begreifen für die Kinder. Und so wird es verdeutlicht zum Anfassen, zum Fühlen. Ist schön.
Ich finde es sehr schön, dass es die Kirche sich um die Kinder bemüht und Aktionen macht, um das Fest den Kindern näher zu bringen und auch alles, was dazugehört.
Ich finde es auch schön, dass die Esel hier gekommen sind und dass sie auch so eine Aktion anbieten.
Also ich finde es schön, dass die Esel, dass sie jetzt auch diesen Zug machen mit den Eseln, dass sie auch gekommen sind, weil dann wird es auch einfach verdeutlicht, was morgen passiert.
Ich finde, dass die süßen Esel dann auch dabei sind. Das ist das Tollste.
Ja, und jetzt heißt es halt Karwoche. Ist eine anstrengende Woche, auch für eine Familie. Haben Sie sich schon so ein paar Termine ausgesucht, wo Sie sagen, da gehen wir hin?
Ja, also morgen starten wir dann mit dem Palmsonntag und Gründonnerstag. Dann ist dann erst ab mittags eine Bastelaktion für die Kinder. Da sind unsere Großen mit dabei. Und dann abends der Gründonnerstag, Gottesdienst mit dem letzten Abendmahl. Und Freitagmorgen ist dann Kinderkreuzweg für die gesamte Familie. Am Nachmittag zu die Karfreitagsliturgie, wo ich dann mit dem Kommunionkind auch hingehe. Und dann Samstag die Osternacht, wo dann feierlich die Kutte für unser Kommunionkind überreicht wird.
Das ist ganz schön viel Stress für eine Familie.
Ja, schon, aber das ist ja auch ein sehr schöner Stress. Und wie gesagt, die Kinder leben das dann alles mit und die freuen sich auch schon jedes Jahr darauf, diese ganzen Termine mitzumachen und machen das halt auch sehr gerne.
Dekan Klaus Meyer, Sie hatten die Idee dafür.
Ja, nicht nur ich, sondern wir zusammen im Pfarrgemeinderatssachausschuss. Wir hatten letztes Jahr eine Aktion mit Schafen gemacht im Advent, die super ankommen. Wir haben gedacht, wir müssen irgendwas machen, wir müssen eine Idee haben, wie wir aus dem gewohnten Klischee darüber hinaus Leute, Menschen in der heutigen Gesellschaft religiös ansprechen können.
Und dann auch haben die Esel ja auch durchaus mit der Karwoche zu tun.
Ja eben, Jesus zieht auf diesem Esel ein nach Jerusalem und dafür steht der Esel am heutigen Tag verbunden mit dem Transparent, mit den Palmzweigen, mit allem, was einstimmen, einladen will. Kommt doch morgen, geht mit uns in die heilige Woche hinein und lasst euch da von diesem Esel sozusagen durch die Passion tragen.
Die Esel kommen aus Kösching vom Gut Hellmannsberg. Da sind nicht nur diese zwei, da haben sie ganz viele, oder?
Da haben wir mehrere, ja, genau.
Und denen macht es nichts aus hier, bei dem Wetter hier durchzuziehen?
Wir waren jetzt nicht so sicher, ob die so brav sind, weil wir waren noch nie in der Stadt mit denen. Aber die sind wirklich super anständig.
Wie heißen die Esel?
Die heißen Milli und Esmeralda.
Und das sind ganz brave Tiere?
Ja, der Esel an sich mag Menschen.
Liebe Kinder, die Esel ziehen weiter. Es geht weiter Richtung Edeka Fandal, Richtung Jerusalem, Richtung Palmsonntag. Auf geht's!
Jetzt sind wir am Supermarkt in Hauenwöhr angekommen. Wie finden Sie, dass das hier mitten am Parkplatz die Kirche mit zwei Eseln auftaucht?
Sie hätten mich gerade im Auto ausflippen hören müssen.
Weil?
Ich habe mich total gefreut. Ich finde Esel süß und ich wollte Esel streicheln.
Dass Kirche mal rausgeht auf den Parkplatz, wie finden Sie das?
Ja, also es fällt auf jeden Fall auf, würde ich sagen.
Ich finde das super. Das ist für die Kinder ganz toll. Und ich meine, es ist eine tolle Symbolik und man kommt mit den Kindern ins Gespräch. Also das ist echt schön, einfach mal rauszugehen aus der Kirche.
Gemeindereferentin Sabine Stein, es ist eigentlich schon ein ungewöhnlicher Ort hier am Parkplatz vor dem Supermarkt mit dieser Eselaktion.
Ja, aber hier sind halt auch die Leute immer. Also man sieht es ja, es ist Samstag und alle sind beim Einkaufen. Und man muss halt auch dahin gehen, wo die Leute eigentlich sind mit Kirche. Wir können halt nicht immer nur um den Kirchturm uns scharren. Wir müssen halt auch rausgehen zu den Leuten.
Von daher für Sie eine Aktion, die sich gelohnt hat.
Auf jeden Fall, ja.
Heute mit dem Palmsonntag hat die Karwoche begonnen. An vielen Orten wird heute Nachmittag in den Kirchen der Kreuzweg gebetet. Da begleitet man in Texten und Liedern Jesus in seinen letzten Stunden, bevor er am Kreuz gestorben ist. Diesen Kreuzweg kann man aber auch im Freien gehen. Wie wäre es mit einer Auszeit auf einem ganz besonderen Weg? Den hat meine Kollegin Verena Paulik für uns entdeckt. Es ist der Kreuzweg in Wolnzach.
Ich mag ja solche Wege eben, den Wald entlang und entlang von Hopfengärten. Und wenn man Glück hat, scheint auch etwas die Sonne. Nebenbei, da gibt's was zu entdecken. So wie hier in Wolnzach im Reichental. Dort ist ein Kreuzweg aufgebaut. 9 Kreuze am Wegesrand erzählen vom Leidensweg Jesu Christi. Am Anfang zum Beispiel steht ein geknicktes Holzkreuz, das die Last darstellen soll, unter der Jesu leidet. Ein Stück weiter, da ist sozusagen mein persönliches Highlight aufgebaut, ein großes wunderschönes Holzkreuz mit bunten Händeabdrücken. Sieht wirklich ganz toll aus im Hintergrund der Hopfengarten. Dann geht man weiter den Weg entlang. 9 Stationen sind es. Eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde braucht man. Geht ganz gut zu laufen. Da gibt es dann ein Kreuz mit Nägeln drin, ein Kreuz, das umgefallen ist, wo Steine drauf liegen. Ja, und ganz am Ende, hoch oben am Berg, sieht man schon von Weitem die 3 großen Kreuze mit einem Leintuch. Das Ende der Station. Jesus ist ans Kreuz genagelt. Insgesamt ein schöner Weg zum Laufen. Es kamen mir auch ziemlich viele Leute entgegen, die eben immer mal wieder stehen geblieben sind an den Kreuzen oder einfach nur entlang geschlendert sind. Und ich glaube, alleine das macht schon so ein bisschen nachdenklich, dass man drüber nachdenkt, über die Fastenzeit, über das, was uns eigentlich an Ostern erwartet, weshalb wir Ostern feiern. Ich kann es jedenfalls nur empfehlen, sich einfach mal auf den Weg nach Wolnzach zu machen, das Reichental zu suchen und sich auf Entdeckungstour zu begeben auf den Kreuzweg. Ist wirklich eine schöne Erfahrung gewesen.
Klingt nach einem schönen Spaziergang. Den könnt ihr euch gönnen und somit auf Ostern ein bisschen vorbereiten. Die Ferien haben begonnen und so manche zieht es in diesen Tagen in den Süden, zum Beispiel nach Rom. An Ostern soll es da ja sehr schön sein. Und wer weiß das besser als unsere Frau in Rom, Anita Hirschbeck. Sie stammt aus dem Landkreis Eichstätt und ist derzeit für die katholische Nachrichtenagentur Korrespondentin in der ewigen Stadt. Guten Morgen, Anita.
Hallo, guten Morgen.
Ostern in Rom, das stelle ich mir fantastisch vor. Wie bereitet sich denn die Stadt auf das Fest vor?
Also, wenn man hier gerade durch die Straßen spaziert, dann sieht man überall in den Schaufenstern diese riesengroßen Ostereier. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die selber auch aus dem Italienurlaub. Das sind Schokoladeneier, die in ganz, ganz buntes Papier, Plastikpapier eingepackt sind. Teilweise echt richtig, richtig groß. Ich habe die auch schon so 40, 50 Zentimeter Höhe gesehen. Ich weiß nicht, wer das essen soll, aber okay. Da sind dann normalerweise, ist da Spielzeug drin für Kinder, also so ein bisschen Überraschungsei überdimensioniert, das sieht man hier jetzt überall. Und natürlich die Colomba, das ist der Osterkuchen, den es klassischerweise in Italien gibt. Der hat so eine dicke Zuckerschicht obendrauf und typischerweise auch noch Mandeln mit drinne und sehr lecker, kann ich empfehlen.
Da läuft ja einem das Wasser im Munde zusammen, wenn man dich so reden hört. Im Vatikan ist sicher auch viel los in diesen Tagen. Was ist denn da so rund um den Petersdom geplant?
Also auch am Vatikan laufen die Vorbereitungen. Seit einigen Tagen wird der Petersplatz wie in jedem Jahr geschmückt. Da werden Blumen aus den Niederlanden herangeschafft, damit da so eine richtig schöne Blumenatmosphäre auf diesem Platz entsteht für Ostern. Es sind viele Programmpunkte geplant mit dem Papst. Die Highlights sind sozusagen in der Osternacht der Gottesdienst im Petersdom, dann folgt am Ostermontag der Gottesdienst auf dem Petersplatz, dann wird er im Anschluss das Urbi et Orbi vom Balkon aus spenden. Und so einer der stimmungsvollen Höhepunkte in Rom ist auch immer am Karfreitag, da ist er im Kolosseum und da gibt es dann im Kolosseum so einen großen Kreuzweg abends. Das sind alles die Programmpunkte, die angesetzt sind. Der Papst ist allerdings immer noch krank, er hat immer noch eine Grippe.
Das heißt, es ist noch gar nicht sicher, ob er diese Gottesdienste selber feiern wird?
Also wir hatten im letzten Jahr genau dieselbe Situation. Er hatte im letzten Jahr eine starke Erkältung. Er hat dann am Ende alle Gottesdienste tatsächlich geleitet, ist allen Gottesdiensten vorgesessen, außer am Karfreitag. Die Absage kam allerdings tatsächlich erst ein paar Stunden, bevor es losgegangen wäre. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch in diesem Jahr alles recht kurzfristige Entscheidungen werden, je nachdem, wie es ihm halt geht.
Nun ist in diesen Tagen ja auch eine Autobiografie von Papst Franziskus erschienen. Und das war ja ziemlich spannend, denn im Vorfeld hat er sich ja über die Ukraine geäußert, sie sollte sich um Friedensverhandlungen bemühen. Wie ist nun das Buch angenommen worden?
Also das Buch ist mit sehr großem Interesse gelesen worden. Es geht in diesem Buch sehr viel um das Thema Krieg und Frieden. Es finden sich viele Äußerungen von ihm, wie er zu diesem Thema steht und natürlich vor den aktuellen Äußerungen seiner Forderung nach einem Verhandlungsfrieden in der Ukraine ist es nochmal ganz stark aufgenommen worden. Man muss aber sagen, eigentlich war das alles schon bekannt. Also so wirklich was ganz, ganz Tolle Neues steht wenig in dem Buch drin. Für mich war interessant, dass er geschrieben hat, dass seiner Ansicht nach Benedikt XVI. In seinen letzten Lebensjahren, als er schon emeritierter Papst war, teilweise instrumentalisiert worden ist von konservativen Kirchenkreisen. Also wenn ich mich richtig erinnere, hat er das so deutlich noch nicht gesagt. Das war meiner Meinung nach was Neues.
Ein Mann der klaren Worte. Anita, erstmal vielen Dank. Wirst du Ostern in Rom sein?
Ja, ich werde Ostern auch hier sein und ich werde auch arbeiten. Also ich werde die Gottesdienste und die Feierlichkeit mit Papst Franziskus live verfolgen, hier vor Ort, und hoffe natürlich, dass sie dann auch so stattfinden, wie es geplant ist.
Ja, dann wünsche ich dir anregende Tage und ein schönes Osterfest.
Dankeschön, tschüss.
Anita Hirschbeck war das, unsere Korrespondentin für die katholische Nachrichtenagentur, direkt aus Rom. Eine Woche noch Fastenzeit. Manche haben sich ja viel vorgenommen und jetzt heißt es, ihr müsst noch eine Woche durchhalten. Aber so schlimm ist das ja gar nicht. Wir machen das ja, wenn überhaupt, freiwillig. Früher war das nicht so. Da war Fastenpflicht. Das weiß meine Kollegin Katharina Sichler. Hallo Katharina.
Grüß dich.
Sag mal, Fastenpflicht, das klingt ja ganz schön krass, aber so ein paar Schlupflöcher haben die Mönche und Nonnen da doch schon gefunden, oder?
Allerdings, es hieß beispielsweise, dass alles, was im Wasser lebt, als Fisch zählt und der ist ja in der Fastenzeit erlaubt. Und deshalb gab es dann zwischendurch auch mal Biber oder Fischotter auf dem Teller. Und es gibt sogar tatsächlich Storys, die erzählen, dass da auch mal das ein oder andere Schwein im Wasser gelandet ist und dann gegessen werden konnte.
Und Flüssiges ging ja auch immer, oder?
Ja, also die Devise war ja, Flüssiges bricht das Fasten nicht. Und da gibt es auch eine Legende dazu. Die sagt nämlich, dass Mönche damals vom Papst wissen wollten, ob das auch für Bier gilt. Der wollte das allerdings erst testen und dann entscheiden. Die Bierprobe, die soll auf dem Weg nach Rom schlecht geworden sein. Und weil es so grauenhaft geschmeckt hat, hat der Papst gesagt, ist okay, das in der Fastenzeit zu trinken. Und zwar angeblich bis zu 5 Liter pro Tag.
Das ist wirklich eine ganze Menge und das erklärt auch die Entstehung der Starkbierfeste jetzt in der Fastenzeit. Ja, vielen Dank, Katharina, mit so ein paar Schlupflöchern, wie früher die Fastenzeit ausgetrickst wurde. So, das also ist sie, die letzte Ausgabe der Kirchenzeitung aus dem Bistum Eichstätt. Nach fast 90 Jahren ist Schluss, eine Ära geht zu Ende. Die Kirchenzeitung war für viele Gläubigen all die Jahre ein treuer Begleiter, auch für den Bischof Gregor Maria Hanke.
Ja, früher als Ministranten haben wir den sogenannten Willibaldsboten bei uns im Dorf ausgetragen. Und von daher bin ich schon als Kind mit der Kirchenzeitung in Kontakt gekommen. Und die Kirchenzeitung war etwas sehr Verbindendes für unsere Pfarrei, für das kirchliche Leben.
Da konnte man erfahren, was so los ist in der Weltkirche und was in der Nachbarpfarrei. Viele Höhepunkte konnte Chefredakteur Michael Heberling in all den Jahren mit seinem Team erleben und mitgestalten.
Ich denke an große Feste wie das Bistumsjubiläum, die Willibaldswochen, die immer ein ganz besonderer Höhepunkt waren. Für uns war es, denke ich, immer sehr prägend und wichtig, dass wir in den Zeiten, in denen sich in größeren Abständen viel verändert hat, an der Zeitung, an der Belegschaft, dass wir da immer wieder auf dem Gleis geblieben sind und unsere Zeitung rechtzeitig rausgebracht haben. Das ist das, was einen am meisten befriedigt.
Doch nun heißt es Abschied nehmen von diesem Blatt, sinkende Abozahlen und notwendige Sparmaßnahmen haben zu diesem Schritt geführt. Abschied nehmen, aber auch neu anfangen, denn ab Ostern präsentiert sich die Kirchenzeitung in einem neuen Gewand und mit einem neuen Namen, Innehalten. Dazu der Amtschef im Bistum Eichstätt, Thomas Schäfers.
Es geht darum, Spiritualität, kirchliche Nachrichten, kirchliches Leben in moderner, zeitgemäßer Form zu kommunizieren, den Faden aus der bisherigen Produktion aufzunehmen und fortzuführen. Und das Magazin wird 64 Seiten haben, es wird 14-tägig erscheinen, das ist neu. Und es ist gelungen, die Kosten stabil zu halten.
Das Bistum Eichstätt schließt sich damit einer Kooperation aus bislang 14 Bistümern an. 35 Seiten werden überregional von einer Zentralredaktion gestaltet und enthalten Themen wie Kirchenpolitik, Glaubensleben und Kultur. 29 Seiten dann berichten aus der Region und dem Bistum Eichstätt. Das ist auch für die Macher eine gute Nachricht.
Ich denke, es wird sich finden und das Wichtigste für uns ist, dass wir sehr bald Reaktionen von unserer Leserschaft bekommen, von den treuen Abonnentinnen und Abonnenten, um zu sehen, wie kommt das neue Produkt an. Also wir sind motiviert, wir packen an und wir wollen schauen, was daraus wird.
Und auch der Bischof ist überzeugt. Neuer Inhalt, neue Aufmachung, das ist auch was für neue Leserinnen und Leser.
Ich hoffe, dass dieses Format auch jüngere Menschen anspricht, dass es auch Freude am Glauben und Freude am Kirchesein eröffnet und dazu beiträgt. Also das ist mein Wunsch und dazu gehört natürlich ein Raum der offenen Diskussion. Die Fragen, die die Menschen heute beschäftigen, die dürfen nicht unter den Teppich gekehrt werden, aber man muss auch Ziele aufzeigen, Möglichkeiten darbieten, wie Glaube heute geht und das würde ich mir sehr wünschen.
Neugierig geworden? Dann schaut mal rein. Im Internet unter www.innehalten.de findet ihr alle Infos dazu. Die neue Kirchenzeitung für das Bistum Eichstätt. Innehalten.
Vergebung war noch nie so menschlich und Liebe nie so stark. Liebe ist alles.
Die Passion. Ostern live bei RTL.
Die Passion kehrt zurück. Das große Fernsehereignis am kommenden Mittwoch auf RTL, live aus Kassel. Gezeigt wird die größte Geschichte der Welt mit bekannten Schauspielern wie Hannes Jänicke. Er übernimmt die Rolle des Erzählers. Die Rolle des Judas geht an Jimmy Blue Ochsenknecht. Und wer spielt denn Jesus? Das macht der Moderator, Sänger und Schauspieler Ben Blümel.
Ja, zack, abgefahren. Auf einmal darf ich Jesus sein. Das ist schon eine riesengroße Ehre. Ich freue mich da krass drauf. Ich freue mich auf endlich wieder Musik. Ich freue mich auf eine fette Live-Show. Ich freue mich vor allem auch auf Kassel. Es geht um Gesang. Es geht auch natürlich um Schauspiel. Und vor allem geht es darum, die größte Geschichte der Welt zu erzählen. Und ich bin total stolz drauf.
Die Darstellung der letzten Tage im Leben von Jesus Christus, begleitet von richtigen Popkrachern. Modern und ungewöhnlich. Darf man das? Ja, das darf man, meint Monsignore Georg Austen vom Bonifatiuswerk. Er ist Mitglied im Beirat, das RTL bezüglich der Passion beraten hat.
Es ist doch wichtig, dass wir den Menschen begegnen in ihrer Lebenswirklichkeit. Und die Passion bietet uns eine Chance und Möglichkeit, zur Primetime bei RTL um 7:45 abends ein Millionenpublikum vor allen Dingen junger Menschen zu erreichen, die nicht unbedingt an jedem Sonntag den Gottesdienst besuchen.
Also, seid neugierig und schaut mal rein. Die Passion bei RTL am Mittwoch ab 20.15 Uhr. Der 21. März. An diesem Tag wird jedes Jahr der Internationale Tag gegen Rassismus begangen. Aus diesem Grund hat am vergangenen Donnerstag der Caritas Migrationsdienst in Ingolstadt eine Veranstaltung durchgeführt, und zwar auf dem Social Sofa, mitten im Piusviertel, mitten in dem Viertel, wo viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen auf engem Raum zusammenleben. Silvia Irarte von Huth, sie ist Flüchtlings- und Integrationsberaterin bei der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt. Sie sagt, Rassismus im Alltag nimmt immer mehr zu.
In meiner Tätigkeit begleite ich Menschen, Migrantinnen, die mir erzählen, auf verschiedene Gründe, Name oder die Farbe spielt eine große Rolle oder bei der Arbeitsmarkt auch spielt eine Rolle. Selbst meine Kinder haben erlebt, die sind Deutsche, hier haben sie geboren und erlebt, aber aufgrund, dass die vielleicht eine ist ein bisschen dunklere, fühlt sie sich aufgeschlossen.
Eine Erfahrung, die auch die Migrantin Maria Luisa Jacobelli macht. Als ehrenamtliche Sprachlehrerin kommt sie mit vielen Zugewanderten ins Gespräch.
Die Menschen akzeptieren immer weniger, habe ich das Gefühl. Auch wenn man hier geboren und aufgewachsen ist. Ich bin schon zweite Generation von Einwanderer. Und trotzdem, vor allem auch jetzt, wo man selber Kinder hat, anderer Name, vielleicht schwarze Haare, vielleicht ein Kopftuch. Die Akzeptanz ist nicht mehr so da im Alltag. Die Leute nehmen auch kein Blatt mehr vor den Mund und geben ihre Meinung einfach breit und sagen, das Kopftuch gefällt mir nicht oder du siehst nicht aus wie eine Deutsche. Und das geht nicht.
Da muss man was machen und die Stadt Ingolstadt tut auch was. Sie hat eine Antidiskriminierungsstelle eingerichtet. Aufgebaut wird sie von der Gleichstellungsbeauftragten Barbara Deimel.
Man kann sich melden bei uns, man kann eine Beratung bekommen, man kann Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt bekommen, man kann aber auch eine Diskriminierung anonym melden, weil uns ist ganz wichtig, dass wir mehr Zahlen, Daten und Fakten über Diskriminierung sammeln, um eben dann auswerten zu können, wo findet Diskriminierung in welchem Maß und in welchem Umfang statt. Weil wir uns erhoffen, dass wir dann gezielt Sensibilisierungsarbeit oder Präventionsarbeit dort leisten können.
Das ist für Daimel auch ein ganz persönliches Anliegen, denn über Diskriminierung ärgert sie sich gewaltig.
Ich finde es unerträglich, dass Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben zum Beispiel und hier in unserer Stadt so viel geleistet haben, dass die Stadt so dasteht, wie sie heute dasteht, sich ängstigen müssen, sich nicht gleichgestellt fühlen und nicht den Platz in der Gesellschaft bekommen, wie alle anderen IngolstädterInnen auch.
Und was können wir tun? Welche Möglichkeiten haben wir, uns gegen Rassismus im Alltag zur Wehr zu setzen? Dazu braucht es gar nicht viel. Meint Silvia Irarte von Huth, von der Caritas.
Wenn wir das sehen, jemand, der betroffen ist, in einem Geschäft, in einer bestimmten Situation, ich sage, komm, du bist nicht alleine, ich begleite dich, ich finde das nicht schön, was dir gerade passiert, ich verstehe dich, du willst nicht, dass ich begleite dich. Diese einfach, dass die Betroffenen sich begleiten fühlen, nicht alleine, ja, gelassen. Ja.
Die Menschen nicht allein lassen, ein guter Ratschlag, passend zum Internationalen Tag gegen Rassismus, der war am vergangenen Donnerstag. Am vergangenen Dienstag war wieder der Josefstag, wie immer am 19. März, am Gedenktag des heiligen Josef. Und dieser Josef gilt ja auch als Schutzpatron der Arbeiter und Jugendlichen. Und deswegen besuchen seit vielen Jahren Verantwortliche aus der Kirche an diesem Tag Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und setzen damit ein Zeichen für die Bedeutung dieser Arbeit. Und deswegen hatte sich der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke am vergangenen Dienstag die Sir William Herschel Mittelschule in Ingolstadt angesehen. Genauer gesagt, die offene Ganztagsschule und Jugendsozialarbeit der Caritas. Und er war begeistert.
Ja, ich bin sehr beeindruckt. Einmal von der Internationalität dieser Schule. 42 Nationen, die hier unterrichtet werden. Und ebenso beeindruckt bin ich vom kreativen pädagogischen Ansatz. Ich finde das eine großartige Idee, wie hier Menschen zusammenwachsen, wie hier Menschen, junge Menschen begleitet werden und auch auf den Beruf vorbereitet werden.
Die Caritas-Jugendsozialarbeiterin Julia Haider kümmert sich hier mit ihrer Kollegin um die benachteiligten Jugendlichen.
Hauptsächlich führen wir mit den Kindern und Jugendlichen am Vormittag Gespräche. Wir helfen ihnen bei Streitigkeiten, die sie untereinander haben. Wir helfen ihnen sehr gerne auch, wenn es Probleme im Elternhaus gibt. Die Problemlagen können ganz unterschiedlich sein. Alkoholsuchtkranke Eltern, Armut, alles Mögliche. Wir vermitteln aber auch zwischen Lehrern und Schülern, wenn es da mal Konflikte geben sollte. Dann sind wir immer für unsere Schüler da und helfen.
Unterstützung bekommt sie vom sogenannten Lernpatenprojekt. Das wurde vor knapp 20 Jahren an der Schule von Seiten der Caritas ins Leben gerufen. Eine, die seit vielen Jahren mit dabei ist, ist die Rentnerin Barbara Hartmann. Einmal in der Woche arbeitet sie mit den jungen Leuten.
Es macht einfach Spaß. Erstens mag ich gerne Mathematik, auch deutsche Grammatik, so scheußliche Dinge, die mag ich eigentlich gerne. Mir macht es Freude, das in einer Weise aufzuarbeiten, wie es vielleicht im Unterricht nicht geschieht. Ich bin ja völlig frei, ich kann machen, was ich möchte. Und da können wir eben auch spielen oder wir können malen oder irgendetwas tun. Oder ich kann Material mitbringen, wo wir Längen, Höhen, Liter alles erfahren und muss mich nicht an irgendwelche anderen didaktischen Dinge halten.
Bei den Jugendlichen kommt sowas an. Der 12-jährige Leo freut sich immer auf die Stunde.
Immer 20 nach 1 gehe ich los nach oben, dann begrüßen wir uns schnell und dann fangen wir schon an mit dem Thema, also ich kann mir aussuchen, welches Thema, wo ich Hilfe brauche und dann lernen wir es halt.
Die Schulsozialarbeit der Caritas, ein Erfolgsmodell. Davon konnte sich Bischof Hanke am vergangenen Dienstag überzeugen. Am Josefstag.
Das neue Radio in. Radio in. Der Sonntagmorgen mit Radio K1 und Menschen, die was bewegen.
Und da möchte ich euch heute Ralf Glück vorstellen. Er ist nämlich jemand, der die Menschen bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Linkes Bein schwingt nach außen.
Nach außen.
Rechtes Bein schwingt nach außen.
Arme und Beine schwingen lassen und das im Sitzen. So können auch ältere Menschen den Charleston tanzen. Ralf Glück lässt sich da immer wieder eine neue Choreografie einfallen. Der Sozialberater leitet die Fachstelle für die Entwicklung von Bewegungsmusik für Menschen mit Demenz. Er weiß, Musik hält alte Menschen jung.
Das hält sie jung, beziehungsweise bringt die alte Zeit zurück, also die alten Erinnerungen zurück. Und oft erzählen sie dann, was sie mit ihrem Mann gemacht haben, mit ihren Kindern und so weiter. Oft sitzen sie sehr teilnahmslos da, aber die Musik weckt sie auf. Es ist ganz erstaunlich, auch Menschen, die ganz weit in der Demenz sind, die oft gar nichts mehr erzählen, aber dann spielst du liegst mit dem Herzen und singen auswendig alle 3 oder 4 Strophen mit.
Seit über 20 Jahren ist Ralf Glück in der Seniorenhilfe tätig. Außerdem komponiert er Lieder, schreibt Texte und so ist er sehr viel bei Seminaren und Fortbildungen unterwegs. Seine Glücksbewegungsmusik bietet er auch online an.
Ich habe hier ein kleines Filmstudio aufgebaut mit vielen Kameras hier und vielen Lichtern. Und so kann man das einfach wirklich auch fast wie live umsetzen. Die Plattform, die ich nutze, die hat auch die Möglichkeit, dass ich Gruppenarbeiten machen kann und so wie auch im echten Leben draußen die Ergebnisse dann im Online wieder präsentieren kann. Also es ist ein wunderbares System.
Ihr könnt euch das auch auf YouTube ansehen. Unter Glücksmedien stellt Ralf Glück Tänze vor, die das Leben bereichern. Und an wen richten sich seine Kurse?
Also zum einen natürlich an das Ehrenamt, die freiwilligen Helfer, das ist das eine. Aber auch der große Gruppe ist die Mitarbeiter in der sozialen Betreuung, in Seniorenheimen oder auch Gerontofachkräfte, Mitarbeiterinnen, Pflege. Also all die könnten das ganz gut verwenden.
Keine Sorge, man muss kein Sportler oder großer Sänger sein. Ralf Glück gestaltet das Seminar so einfach wie möglich.
Es muss für einen Laien, einen sportlichen Laien, es muss für einen musikalischen Laien alles umsetzbar sein. Und das setzt sich natürlich bei bekannten Dingen wie beim gemeinsamen Singen oder alternativ, wenn man es im Altenheim nicht darf zurzeit, beim gemeinsamen Summen oder Lieder hören oder eben auch die Volkslieder zu bewegen, zu verbewegen und zu schauen, was kann man im Hintergrund Fachliches beachten, damit diese Bewegungen auch vom Sport, von der sportlichen Sicht einen Sinn macht.
Und wenn ihr jetzt auch so einen Glücksmoment erleben wollt, schaut einfach mal rein. Alle Infos findet ihr auf Facebook unter Glücksbewegungsmusik. Sie sind die heimlichen Bestseller im Kinderzimmer, die kleinen quadratischen Pixi-Bücher. Seit 70 Jahren genau gehören sie zu einer bundesdeutschen Kindheit wie der Sandkasten, Kasperltheater oder Playmobil. Angefangen hatte es 1954 mit dem Pixi-Buch Miezekatzen. Seitdem sind allein in Deutschland über 500 Millionen dieser Mini-Bilderbücher verkauft worden. Auch die großen Bibelgeschichten gab es schon im Pixi-Format, zum Beispiel die Paradieserzählung. Ein Beitrag von Christian Turei.
Gott nahm einen Klumpen Erde und knetete so lange, bis er einen Mann geformt hatte und eine Frau.
Wisst ihr auch, wie die heißen?
Adam und Eva.
Außerdem im Vorleseangebot die Erschaffung der Welt, bei der Gott die vielen Tiere macht.
Ein Elefant, ein Affe, ein Saf, ein Vogel und eine Taube und eine Ziege, ein Krokodil.
6 Geschichten aus dem Ersten, dem Alten Testament, und 2 Jesusgeschichten sind als biblische Pixi-Bücher in einer eigenen Serie erschienen, die immer 8 der kleinen Bücher umfasst. Johann interessiert sich besonders für die biblische Geschichte von David und Goliath.
Weil mich interessiert, wie groß der Goliath ist.
Ein eigenes Pixi-Gebetbuch ist als Beilage 2013 zu einer CD mit religiösen Kinderliedern erschienen.
Jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein trinkt von dir. Hast auch uns heute nicht vergessen. Lieber Gott, wir danken dir. Amen.
Im Advent erscheint seit einiger Zeit jedes Mal ein Adventskalender mit 24 Pixi-Büchern drin. Auch den gab es schon mit religiösen Bezügen zur Adventszeit. Domradio-Journalist Johannes Schröer hat einige der Büchlein geschrieben.
Viele wissen gar nicht mehr genau, was es denn eigentlich mit den Heiligen Drei Königen, der Heiligen Lucia oder dem Nikolaus auf sich hat. Und ich stelle mir das so vor, dass Eltern dann abends ihren Kindern die Geschichte, das Pixi-Buch zum Beispiel zur Heiligen Lucia oder zum Nikolaus vorlesen, selbst nochmal erfahren, was sich hinter dieser Geschichte verbirgt und danach, nachdem sie die Geschichte gelesen haben, mit den Kindern auch weiter darüber sprechen können.
So haben sich beim 5-jährigen Linus schon eine ganze Menge Pixi-Bücher angesammelt.
Voll viele.
Und für den Nachschub wissen er und seine große Schwester Amelie genau, wo es neue Bücher gibt.
Da ist so ein Mensch, der ist körpergroß und der hat so eine Schale in der Hand und da sind immer die Pixi-Bücher drin.
Ja, das habe ich schon gesagt.
Seit 30 Jahren steht diese Verkaufsfigur am Eingang zu Buchhandlungen. Rote Zipfelmütze, grünes Wams, ein Kobold, auf Englisch Pixie, und damit der Namensgeber für die Buchreihe. Wobei die bekannteste Figur der Buchreihe inzwischen Conny ist. Conny beim Zahnarzt, im Kindergarten oder in den Bergen. Diese Bücher haben auch Amelie durch ihre Kindheit begleitet.
Also früher, da war das meine Lieblings-Pixi-Buchreihe. Aber mittlerweile tue ich eher andere Bücher lesen, wie jetzt Pixi-Bücher. Aber eigentlich sind die ganz gut.
Auch ihre große Cousine Pauline kann sich an ein Conny-Buch in ihrem Schuhkarton voller Pixi-Bücher gut erinnern.
Ich habe einmal ein Conny-Buch geschenkt bekommen. Conny kriegt ein Baby, als ich eine kleine Schwester bekommen habe.
Die ganze Welt im 10x10 Zentimeter großen Quadrat. Und morgen dann erscheint zum Jubiläum im Carlsen Verlag eine Jubiläumsserie. Da sind ganz bekannte Autoren dabei wie Cornelia Funke, Marc-Uwe Kling oder auch Paul Maar. Und wenn ihr in den nächsten Wochen oder Monaten mal nach Hamburg kommt, dann schaut mal rein. Dort läuft noch bis Mitte August eine Ausstellung zur Geschichte der Pixi-Büchlein. Das war auch schon wieder fast der Sonntagmorgen von Radio K1. Und ich blicke mit euch nochmal zurück auf die vergangenen 3 Stunden. Da konnte ich euch vorstellen, es gibt eine neue Kirchenzeitung im Bistum Eichstätt. Sie trägt den Namen Innehalten. Dazu der Amtschef im Bistum Eichstätt, Thomas Schäfers.
Es geht darum, Spiritualität, kirchliche Nachrichten, kirchliches Leben in moderner, zeitgemäßer Form zu kommunizieren, den Faden aus der bisherigen Produktion aufzunehmen und fortzuführen. Und das Magazin wird 64 Seiten haben. Es wird 14-tägig erscheinen, das ist neu. Und es ist gelungen, die Kosten stabil zu halten.
RTL schlägt wieder zu und zeigt am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr die Passion. Das Leiden und Sterben von Jesus Christus in einem modernen Gewand. Darf man das? Ja, das darf man, meint Monsignore Georg Austen vom Bonifatiuswerk.
Es ist doch wichtig, dass wir den Menschen begegnen in ihrer Lebenswirklichkeit. Und die Passion bietet uns eine Chance und Möglichkeit, zur Primetime bei RTL um 7:45 abends ein Millionenpublikum, vor allen Dingen junger Menschen, zu erreichen, die nicht unbedingt an jedem Sonntag den Gottesdienst besuchen.
Am vergangenen Donnerstag war der internationale Tag gegen Rassismus. Und dieser Tag stellt uns vor die Frage, was können wir gegen Alltagsrassismus eigentlich tun? Wie können wir uns zur Wehr setzen? Dazu braucht es eigentlich gar nicht viel, meint Silvia Irarte von Huth von der Caritas Ingolstadt.
Wenn wir das sehen, jemand, der betroffen ist in ein Geschäft, in einer bestimmten Situation. Ich sage, komm, du bist nicht alleine, ich begleite dich. Ich finde das nicht schön, was dir gerade passiert. Ich verstehe dich, du willst nicht, dass ich begleite dich. Diese einfach, dass die Betroffenen sich begleiten fühlen, nicht alleine, ja, gelassen. Ja.
Soweit der Sonntagmorgen mit Radio K1. Ich darf mich von euch verabschieden. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder ab 8. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Eine schöne Woche.
Das war Radio K1, der kirchliche Hörfunk des Bistums Eichstätt. Jeden Sonntag von 8 bis 11. Radio K1 finden Sie in Eichstätt, in der Luitpoldstraße 2. Oder online unter radio-k1.de.